Lesepause.
Hallo, ihr Lieben. Heute lese ich euch aus dem Buch von Erich Kästner, Emil und die Detektive, vor. Dieses Buch hat Erich Kästner vor sage und schreibe 92 Jahren geschrieben. Und weil diese wunderbare Geschichte so vielen gut gefällt, wurde sie immer und immer wieder neu aufgelegt. Also, los geht's. Die Geschichte fängt noch gar nicht an. Euch kann ich sehr ruhig sagen. Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen. Ein Buch, in dem vor lauter Angst die Tiger mit den Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das kleine, schwarz-weiß karierte Kannibalmädchen, das quer durch den stillen Ozean schwamm, um sich bei Drinkwater und Co. in Frisco eine Zahnbürste zu holen, sollte Petersilie heißen. Nur mit dem Vornamen natürlich. Einen richtigen Südseeroman hatte ich vor, weil mir mal ein Herr mit einem großen Umhängebart erzählt hatte, sowas würdet ihr am liebsten lesen. Und die ersten drei Kapitel waren sogar schon fix und fertig. Der Häuptling Rabenas, auch die schnelle Post genannt, entsicherte gerade sein mit heißen Bratäpfeln geladenes Taschenmesser, legte kalten Blutes an und zählte so schnell er konnte bis 397. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wie viel Beine ein Walfisch hat. Ich legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich da am besten nachdenken kann. Und dachte nach. Ich blätterte im Konversationslexikon, erst im Band W und dann, vorsichtshalber, noch im Bande F. Nirgends stand ein Wort davon. Und ich musste es doch genau wissen, wenn ich weiterschreiben wollte. Ich musste es sogar ganz genau wissen. Denn wenn in diesem Augenblick der Walfisch mit dem verkehrten Bein aus dem Urwalde getreten wäre, hätte ihn der Häuptling Rabenas, auch die schnelle Post genannt, unmöglich treffen können. Und wenn er den Walfisch mit den Bratäpfeln nicht getroffen hätte, wäre das kleine, schwarz-weiß karierte Kannibalmädchen, das Petersilie hieß, nie im Leben der Diamantenwaschfrau Lehmann begegnet. Und wenn Petersilie der Frau Lehmann nicht begegnet wäre, hätte sie nie den wertvollen Gutschein gekriegt, den man in San Francisco bei Drinkwater und Co. vorzeigen musste, wenn man gratis eine funkelnagelneue Zahnbürste wollte. Ja, und dann, mein Südseeroman und ich hatten mich so darauf gefreut, scheiterte also sozusagen an den Beinen des Walfisches. Ich hoffe, ihr versteht das. Mir tat es schrecklich leid. Und Fräulein Fiedelbogen hätte, als ich es ihr sagte, beinahe geweint. Sie hatte aber gerade keine Zeit, weil sie den Abendbrottisch decken musste und verschob das Weinen auf später. Und dann hat sie es vergessen. So sind die Frauen. Das Buch wollte ich Petersilie im Urwald nennen. Ein pickfeiner Titel, was? Und nun liegen die ersten drei Kapitel bei mir zu Hause unter dem Tisch, damit er nicht wackelt. Aber ist das vielleicht die richtige Beschäftigung für einen Roman, der in der Südsee spielt? Der Oberkellner Nietenführ, mit dem ich mich manchmal über meine Arbeiten unterhalte, fragte mich ein paar Tage später, ob ich denn überhaupt schon mal unten gewesen sei. Wo unten? Fragte ich ihn. Na, in der Südsee und in Australien und auf Sumatra und Borneo und so. Nein, sagte ich. Weshalb denn? Weil man doch bloß Dinge schreiben kann, die man kennt und gesehen hat, gab er zur Antwort. Aber erlauben Sie, bester Herr Niedenführ, das ist doch klar wie dicke Tinte, sagte er. Neugebauers, Sie verkehren hier bei uns im Lokal, haben mal ein Dienstmädchen gehabt, die hatte noch nie gesehen, wie man Geflügel brät. Und vorige Weihnachten, wie sie die Gans braten soll, und Frau Neugebauer macht unterdessen Einkäufe und kommt dann wieder. Oh, es war eine schöne Bescherung. Das Mädchen hatte die Gans, wie sie in der Markthalle gekauft worden war, in die Pfanne gesteckt. Nicht gesenkt, nicht aufgeschnitten und nicht ausgenommen. Es war ein mordsmäßiger Gestank, kann ich Ihnen flüstern. Na und, antwortete ich, Sie behaupten doch wohl nicht, dass Gänsebraten und Bücherschreiben dasselbe ist. Sie nehmen es mir bitte nicht übel, lieber Niedenführ. Da muss ich aber dann doch rasch mal lachen. Er wartete, bis ich mit dem Lachen fertig bin. Sehr lange dauerte es ja auch nicht. Und dann sagte er, Ihre Südsee und die Menschenfresser und die Korallenriffe und der ganze Zauber, das ist Ihre Gans. Und der Roman, das ist Ihre Pfanne, in der Sie den stillen Ozean und die Petersilie und die Tiger braten wollen. Und wenn Sie eben noch nicht wissen, wie man solches Viehzeug brät, kann das ein prachtvoller Gestank werden. Genau wie bei den Dienstmädchen von Neugebauers. Aber so machen es doch die meisten Schriftsteller, rufe ich. Guten Appetit. Das ist alles, was er sagt. Ich grüble ein Weilchen. Dann fange ich die Unterhaltung wieder an. Herr Niedenführ, kennen Sie Schiller? Schiller? Ah, meinen Sie den Schiller, der in der Waldschlößchen Brauerei Lagerverwalter ist? Nicht doch, sage ich, sondern den Dichter Friedrich von Schiller, der vor mehr als 100 Jahren eine Menge Theaterstücke geschrieben hat. Ach so, den Schiller, den mit den vielen Denkmälern. Richtig, der hat ein Stück verfasst, das spielt in der Schweiz und heißt Wilhelm Tell. Früher mussten die Schulkinder immer Aufsätze darüber schreiben. Ach, wir auch, sagt Niedenführ, den Tell, den kenne ich. Ein großartiges Drama, wirklich wahr. Das muss man dem Schiller ja lassen, alles was recht ist. Bloß die Aufsätze waren was Furchtbares. An einen erinnere ich mich noch sogar. Der hieß, warum hat Tell nicht gezittert, als er nach dem Apfel gezielt hat? Ich bekam damals nur 5. Überhaupt. Aufsätze waren nie was für mich. Naja, nun lassen Sie mich mal aufs Rednerpult, sage ich. Und sehen Sie, obwohl Schiller nie in seinem Leben in der Schweiz war, stimmt sein Theaterstück von Wilhelm Tell bis aufs Komma mit der Wirklichkeit überein. Da hat er eben vorher Kochbücher gelesen, meint Niedenführ. Kochbücher? Freilich, wo alles drin stand. Wie hoch die Berge in der Schweiz sind und wann der Schnee schmilzt und wie es ist, wenn es auf dem Vierwaldstätter See ein Gewitter gibt. Und wie es war, als die Bauern gegen den Gouverneur Gessler ihre Revolution machten. Da haben Sie allerdings recht, antworte ich. Das hat der Schiller wirklich getan. Sehen Sie, erklärt mir Niedenführ und schlägt mit seiner Serviette nach einer Fliege. Sehen Sie, wenn Sie das genauso machen und vorher Bücher lesen, können Sie natürlich auch Ihre Känguru-Geschichte über Australien schreiben. Ach, dazu habe ich aber gar keine Lust. Wenn ich Geld hätte, würde ich gern mal hinfahren und mir alles scharf ansehen, auf der Stelle. Aber Bücher lesen, ach. Da will ich Ihnen mal einen prima Rat geben, sagt er. Das Beste wird sein, Sie schreiben über Sachen, die Sie kennen. Also, von der Untergrundbahn und Hotels und solchem Zeug. Und von Kindern, wie sie ihnen täglich an der Nase vorbeilaufen und wie wir früher einmal selber welche waren. Aber mir hat doch wer, der einen großen Umhängebart trug und die Kinder wie seine Westentasche kannte, ausdrücklich erklärt, das gefiele ihnen nicht. Quatsch, brummt Herr Niedenführ. Verlassen Sie sich auf das, was ich Ihnen sage. Schließlich habe ich ja auch Kinder, 2 Jungs und ein Mädel. Und wenn ich denen an meinem freien Tag in der Woche erzähle, was so hier im Lokal passiert, wenn einer die Zelle bricht oder damals, als ein beschwipster Gast in Zigarettenboy eine kleben wollte und stattdessen eine feine Dame traf, die zufällig vorbeiging, dann lauschen meine Kinder, kann ich ihnen flüstern, als ob's im Keller donnert. Na, wenn Sie meinen, Herr Niedenführ, sage ich zögernd. Bestimmt, darauf können Sie Gift nehmen, Herr Kästner, ruft er und verschwindet. Denn ein Gast klopft laut mit dem Messer ans Glas und will zahlen. Und so habe ich eigentlich nur, weil der Oberkellner Niedenführ es so wollte, eine Geschichte über Dinge geschrieben, die wir, ihr und ich, längst kennen. Nun ging ich erstmal nach Hause, lümmelte mich ein bisschen aufs Fensterbrett, blickte die Prager Straße lang und dachte, vielleicht käme unten gerade die Geschichte vorbei, die ich suchte. Dann hätte ich ihr nämlich gewinkt und gesagt, ach bitte, kommen Sie doch mal auf einen Sprung rauf. Ich möchte Sie gern schreiben. Doch die Geschichte kam und kam nicht. Und mich fing schon an zu frieren. Da machte ich das Fenster ärgerlich wieder zu und rannte 53 Mal rund um den Tisch. Aber auch das half gar nichts. Und so legte ich mich endlich, genau wie vorhin, längelang auf den Fußboden und vertrieb mir die Zeit mit tiefem Nachdenken. Wenn man so der Länge nach in der Stube liegt, kriegt die Welt ein ganz anderes Gesicht. Man sieht Stuhlbeine, Hausschuhe, Teppichblumen, Zigarettenasche, Staubwolken, Tischbeine und sogar den linken Handschuh findet man unterm Sofa wieder, den man vor 3 Tagen im Schrank suchte. Ich lag also neugierig in meiner Stube, betrachtete mir die Gegend abwechslungshalber von unten statt von oben und bemerkte zu meinem größten Erstaunen, dass die Stuhlbeine Waden hatten. Richtige, stramme und dunkelfarbige Waden. Als gehörten sie einem farbigen Stamm an oder Schulkindern mit braunen Strümpfen. Und während ich noch dabei war, die Stuhlbeine und die Tischbeine nachzuzählen, damit ich wüsste, wie viele farbige oder Schulkinder eigentlich auf meinem Teppich herumstünden, fiel mir die Sache mit Emil ein. Vielleicht, weil ich gerade an Schulkinder mit braunen Strümpfen dachte. Oder vielleicht deshalb, weil er mit seinem Familiennamen Tischbein hieß. Jedenfalls, die Sache mit ihm fiel mir in diesem Augenblick ein. Ich blieb ganz still liegen. Denn mit den Gedanken und mit den Erinnerungen, die sich uns nähern, ist es wie mit verprügelten Hunden. Wenn man sie zu hastig bewegt oder etwas zu ihnen sagt oder wenn man sie streicheln will, schwupp, sind sie weg. Und dann kann man Grünspan ansetzen, ehe sie sich wieder heranwagen. So, jetzt höre ich auf mit meinem Vorlesen und wenn es euch interessiert, wie das Buch weitergeht, könnt ihr gerne zu mir in die Bibo kommen und es euch ausleihen. Ich freue mich auf euch. Tschüss.